Da wir heute jemanden hier haben, also nicht Lola, sondern jemand, der kommende Woche sich auf den Weg nach Äthiopien macht, habe ich mir gedacht, nee, diese Woche, die Woche beginnt mit Sonntag. Der erste Tag der Woche. Der diese Woche sich auf den Weg nach Äthiopien macht, habe ich mir gedacht, dann kann ich heute mal über einen Reisebericht nach Äthiopien aus der Bibel predigen, ihn auslegen, der mit einer Taufe endet. Weil die Taufe ist ja das Thema nächsten Mittwoch im Glaubensgrundkurs Gott entdecken, zu dem wir ja gerade auch diese Predigtreihe analog durchführen. Wir finden diesen Text in der Apostelgeschichte 8 in den Versen 26 bis 40. Ich möchte es uns lesen aus der Hoffnung für alle. Ich habe es überschrieben mit einer folgenschwere Reise. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich denn das verstehen, wenn mir das niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser! Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Einige Handschriften fügen hinzu in Vers 37, wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kannst du getauft werden, erwiderte Philippus. Vielen Dank. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, bekannte der Hofbeamte. Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von da aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus. Wenn man das so liest bzw. hört, dann gewinnt man fast den Eindruck, das ist ja wie im Film, so einem von der alten Sorte mit Happy End. Das klingt alles so interessant, so einleuchtend, irgendwie fast zu schön, um wahr zu sein. Es geht in dieser Begebenheit ja auch um den Heiligen Geist. Ein Engel führt Philippus zu dem äthiopischen Hofbeamten. Der Heilige Geist sagt ihm so, jetzt ist der Moment, jetzt geh zu ihm hin. Und am Ende beamt oder entrückt der Geist Gottes Philippus zu einer neuen Aufgabe. Der Beamfaktor, ich weiß nicht, ob das allen so bekannt ist. Scotty, mehr Energie. Also die Älteren unter uns kennen noch Raumschiff Enterprise, wo Captain Kirk seinem Cheftechniker gesagt hat, wenn die von einem Ort zum anderen gebeamt werden sollten, Scotty, mehr Energie, wenn es dann nicht gereicht hat. Oder nur einfach Scotty, Energie. Obwohl der Heilige Geist sicherlich auch denen, die sich am ersten Advent taufen lassen wollen, Menschen über den Weg geschickt hat, soll es heute nicht um den Heiligen Geist gehen. Thematisch geht es nächste Woche darum. Wir wollen auch nach langer Zeit wieder im Gottesdienst nächste Woche hier, wo es um das Thema Heiliger Geist geht, einen Gebets- und Segnungs- und Salbungsteil anbieten. Ich glaube, wir haben das 2,5 Jahre nicht gemacht. Wer also sagt, ich habe eigentlich schon lange darauf gewartet, hat nächste Woche die Gelegenheit. Aber jetzt mal im Telegrammstil, was sich dort auf dem Rückweg von Jerusalem nach Äthiopien ereignete. Hochrangiger Regierungsbeamter aus Äthiopien unternimmt eine 4000 Kilometer weite Pilgerreise auf der Suche nach Gott und Lebenssinn. Vielleicht waren es auch nur 2900. Das Äthiopien damals lag etwas nördlicher, also ziemlich gleich unter Ägypten. Kauft am Pilgerort eine heilige Schriftrolle, trifft in der Wüste geheimnisvollen Fremden, der ihm die Augen öffnet und kehrt als neuer Mensch in seine Heimat zurück. Mancher wird vielleicht denken, das ist ja der Stoff, aus dem die Träume sind, aber nicht unbedingt Geschichten, wie sie das Leben schreibt, oder? Trotzdem finden wir diese Story als History, als Tatsachenbericht in der Bibel. Also hier geht es nicht um ein Gleichnis oder eine Bildergeschichte, die sich irgendwer mal ausgedacht hat. Vielleicht dieser kleine Einschub, den wir gehört haben, dass der Hofbeamte gesagt hat, ja, ich glaube, dass Christus der Retter ist, das ist vielleicht eventuell eine spätere Hinzufügung, um nochmal klarzumachen, wenn man getauft werden will, soll man auch ein Bekenntnis haben, was in dieser Geschichte ja nicht so wirklich vorher drinne vorkam. Aber es ist nur eine Geschichte von vielen. Was seitdem viele andere Menschen aus aller Welt mit Jesus erlebt haben, füllt bis heute x biografische Bücher. Ob es sich nun so dramatisch und sensationell ereignet zugetragen hat oder vielleicht bei manchem ganz still in irgendeiner Alltagssituation. Egal. Wichtig ist, dass sich Lebensnotwendiges ereignet. In der Not des Lebens hat Jesus Christus eine Wende bewirkt und darum lebensnotwendig. Bleiben wir doch ruhig mal bei diesem Erlebnisbericht über den wahrscheinlichen Finanzminister, man könnte ihn auch Christian nennen, weil später ist er ja Christ geworden, der Kandake aus Äthiopien. Der Mann wird wohl ziemlich reich gewesen sein, denn er konnte sich nicht nur eine weite Reise nach Jerusalem leisten, sondern eben auch eine teure Abschrift der Jesaja-Rolle. Er war weder geschäftlich noch als Tourist unterwegs und da wird man schon stutzig. Warum lässt sich ein reicher, gebildeter Mann in angesehener Stellung wochenlang in der Hitze auf einem unbequemen Ochsenkarren über staubige Straßen schaukeln, wenn er auch noch damit rechnen muss, dass er von irgendwelchen Wegelagerern oder Räubern überfallen werden könnte? Wozu das alles? Was veranlasst diesen Minister dazu, solche Strapazen auf sich zu nehmen? Was war denn wirklich seine Not? Oder sagen wir lieber, was war seine tiefe Sehnsucht? Ich denke, eins gehört zum anderen. Wo Nöte sind, tauchen Sehnsüchte auch sehr schnell auf. Und wo Sehnsüchte sind, verbergen sich dahinter meist echte Nöte. Eine empfindet vielleicht Armut als Not und sehnt sich danach, reich zu sein oder wenigstens ein gesichertes Einkommen oder Auskommen zu haben. Ein anderer wäre schon damit zufrieden, einen sicheren Arbeitsplatz sein eigen zu nennen. Und immer mehr streben nach höheren, besseren Schulabschlüssen und Qualifikationen, weil sie meinen, das täte ihnen Not. Und dann sind da auch noch die, die viel Geld und viel Zeit investieren, weil sie dem Ideal eines schöneren, eines gesünderen Körpers näher kommen wollen. Aber all das waren wohl kaum die Nöte und Sehnsüchte dieses Ministers. Wie schon gesagt, er hatte von sich aus schon eine hervorragende Stellung, viel Macht, sicherlich auch sehr viel Geld. Er konnte sich diese Jesaja-Rolle leisten und dieser Mann war trotzdem voller Sehnsucht. Er war auf der Suche nach dem Eigentlichen. Er war auf der Suche nach dem Wesentlichen. Er war auf der Suche nach Gott. Vielleicht war er einfach enttäuscht von dem, was die Götzen und Götter, die Philosophie in seinem Land geboten hat. Enttäuscht von dem, was sein Leben bisher ausgemacht hat. Aber irgendwie muss er ja auf den Gott der Juden aufmerksam geworden sein. Sei es durch jüdische Händler oder durch Landsleute, die selber mal in Jerusalem gewesen sind, was Besonderes vielleicht auch da erlebt haben. Er war auf der Suche nach dem wahren Gott. Und er war nahe dran. Denn dieser Gott war und ist ja nicht nur ein Gott der Juden. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist der Herr über alle Völker und Stämme. Und das steht auch schon im Alten Testament so. Aber das wird doch in diesem Lebens- und Reisebericht so schön deutlich. Man kann ganz nah dran sein. Ganz nah dran sein an der Wahrheit. Und dann doch dran vorbeistreifen. Anders gesagt, man kann an Gott als den Schöpfer glauben und ihn doch persönlich nicht kennenlernen. Man kann die Bibel studieren und dennoch im Dunkeln tappen. Man kann regelmäßig in Gottesdienste gehen, ohne Gottes Dienst am Menschen je erfahren zu haben. Man kann im Land der Reformation leben, ohne eine innere Reform erlebt zu haben. Man kann in einer evangelischen oder evangelikalen Gemeinde sein, ohne das Evangelium im Herzen zu haben. Man kann so viel, zumindest meint man, zu können. Und viele Leute versuchen auch, weil sie bewusst oder unbewusst eine innere, tiefe Sehnsucht verspüren nach mehr Leben, nach mehr Erfüllung, nach mehr Sinn. Und seht ihr, das ist unsere eigentliche Not. Die Not, die wir wenden wollen. Sehnsüchte, die wir stillen wollen. Und man macht es dann wie der Minister vielleicht. Den Jahresurlaub opfern? Auf eine lange Pilgerreise gehen? Oder ob man heutzutage viel Zeit und viel Kraft und Geld investiert, um im Beruf, Familie, im Hobby irgendwie eine gewisse Befriedigung zu erleben? Das Prinzip bleibt bis heute das gleiche. Von Natur aus, von Geburt an sind Menschen auf der Suche nach dem, was ihnen fehlt, was ihnen seit dem Sündenfall verloren gegangen ist, auf der Suche nach Geborgenheit, einem Zuhause bei Gott. Es ist gut, wenn uns diese Sehnsucht nach mehr bewusst wird. Und noch besser, wenn wir dieses Mehr nicht am falschen Ort suchen. Sonst geht es uns, wie in einem Lied beschrieben, das Eleonore Reuss, Fürstin von Reuss, im Alter von 32 Jahren geschrieben hat. Okay, ich gebe zu, das ist schon ein bisschen her, das war 1867. Aber das, was sie als 32-Jährige erlebt hat, spiegelt genau das wider, was heute noch der Fall ist. Und sie schreibt, ich habe die Menschen gesehen. Sie suchen spät und früh. Sie schaffen und kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Und sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Der Minister suchte auch sein aufrichtiger Wunsch, ich möchte Kontakt zu Gott, ich möchte ihn anbeten, ich möchte mehr von ihm erfahren. Ich weiß nicht, wie du im Moment dran bist, wo du gerade stehst, ob du schon nah dran warst. Ich meine, auf dieser Suche nach Gott. Aber eins kann ich dir sagen, Gott ist dir im Moment vielleicht näher, als dir lieb ist oder anders ausgedrückt, so nah, wie du es nicht in den kühnsten Träumen dir zu träumen gewagt hättest. Dass sie, die Menschen, Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht fern, einen jedem unter uns, sagt Paulus in seiner Missionspredigt an die Bürger von Athen in Apostelgeschichte 17. Und darum brauchen wir auch nicht nach Jerusalem zu pilgern, um ihn persönlich kennenzulernen. Und selbst all unsere Gottesdienstbesuche, unsere Teilnahme an Kleingruppen, unsere guten Taten, unsere Spenden werden ihn uns nicht wirklich näher bringen. Um Gott wirklich kennenzulernen und das verlorene Zuhause bei ihm zurückzubekommen, brauchen wir einen, und das ist Jesus. Wir haben es eben von Philippus gehört. Jeder Weg zu Gott führt an Jesus vorbei. Aber Jesus will es uns nicht schwer machen oder schwerer machen. Er will den Weg nicht blockieren, sondern er will den Weg frei machen. Und er spricht von sich als Tür, die den Einlass zum ewigen Leben bietet. Keine Mauern, kein Stacheldraht, keine Gräben sollen uns von Gott trennen. Keine Schuld der Welt und keine unserer Sünden dürfen uns noch länger von Gott und seiner Nähe trennen. Jesus selbst hat diese Mauern gesprengt, den Stacheldraht durchtrennt und die Gräben überbrückt. Und seht ihr, das ist Evangelium. In der Bibel steht, in dem Text, den ich gerade gelesen habe, da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus anhand des Prophetenwortes zu erklären. Das Wort für rettende Botschaft heißt Euangelion im Griechischen, Evangelium auf Deutsch. Und wörtlich heißt es frohe Botschaft. Evangelium heißt, Gott sucht den Menschen auf. Evangelium heißt, Gott sucht den Menschen in Jesus. Gott gibt sich selbst in Jesus. Evangelium heißt, Gott lässt sich finden. Wir haben es vorhin gesungen. Evangelium heißt, der Gekreuzigte nimmt auf sich die Strafe. Jeder Schritt zum Kreuz war ein Schritt auf mich zu. Evangelium heißt, Gott stellt den Frieden her. Evangelium heißt, der Auferstandene schenkt mir Leben. Das und noch viel mehr bedeutet Evangelium. Jesus ist dieses Evangelium. Und darum steht am Schluss dieses Berichtes der schöne Satz, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Luther übersetzte schöner noch, er zog aber seiner Straße fröhlich. Wisst ihr, da haben nicht nur zwei irgendwie klug über die Bibel diskutiert. Da wurden auch nicht einfach nur so ein paar interessante Gedanken ausgetauscht, sondern in diesem Gespräch ist wirklich was passiert. Und ich denke, wir alle können Smalltalks von Gesprächen mit nachhaltiger Wirkung unterscheiden. Hier ist tatsächlich etwas Lebensnotwendiges passiert. Das hat man ihm dann auch angemerkt. Er war plötzlich ein anderer. Er war plötzlich ein neuer Mensch. Er war fröhlich, weil er Gott in Jesus gefunden hatte. Besser, weil Gott ihn schon längst kannte und sich von ihm finden ließ. Ich bin gespannt auf die Berichte bei der Taufe am ersten Advent, die uns mit hineinnehmen werden, wie Gott den Täuflingen begegnet ist und wie sie Gott begegnet sind. Ich erinnere uns an die Stationen dieses besonderen Reiseberichts. Gespannt, enttäuscht, nachdenklich, überrascht, überwältigt und fröhlich. Wenn du den Eindruck hast, ich bin ja auch auf so einer Lebensreise, eigentlich ständig auf der Suche, dann bleib bitte nicht im Pendelverkehr zwischen den beiden ersten Stationen stehen. Gespannt, enttäuscht. Gespannt, enttäuscht. Gespannt, enttäuscht. Wenn du dir ein von Jesus verändertes Leben wünschst, dann geh bitte weiter. Werde nachdenklich und lass dich überraschen. Habe den Mut, Leute zu fragen, die dir Gott vielleicht ganz bewusst in den Weg gestellt haben. So einen Philippus oder eine Philippine. Sie werden dir gerne dabei helfen, Gott persönlich kennenzulernen und die ersten Schritte im neuen Leben zu gehen. Der Äthiopier hat seinen Glauben durch eine spontane Aktion Ausdruck verliehen. Er ließ sich taufen. Und zwar sofort, und da gab es keine Bedingungen. Er hat Wasser gesehen und er wollte hinein. Ehrlich gesagt, in Äthiopien hätte es wahrscheinlich auch keinen gegeben, der das hätte machen können. Deswegen war diese Entscheidung, diese spontane Entscheidung völlig richtig. Und dieser spontane Gehorsam hatte seinen Grund in der Gewissheit, dass Gott ihm in Jesus Christus begegnet ist. Und durch die Taufe hat er und wird im Allgemeinen zum Ausdruck gebracht, dass Gott uns in Christus begegnet ist. Dass er unser Lebensgrund geworden ist. In Galater 3, Vers 27 schreibt Paulus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Die Taufe ist also ein Kleiderwechsel. In der Taufe zieht der Täufling Jesus an. Und die Taufe verbindet sich so sehr mit Jesus, als würde man ein Kleid anziehen. Die zu Taufenden werden ja auf Christus getauft. So steht es hier. Wenn man nochmal genauer hineinschaut in diesen griechischen Text, steht da dieses Wort eis. Das heißt sogar in hinein, in Christus hineingetauft. Bei der Taufe richtet sich der Blick auf Jesus. Seine Autorität steht hinter der Taufe und er hat die Taufe sogar befohlen. Am Ende des Matthäusevangeliums lesen wir, darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe der Gläubigen, das ist nicht irgendwie unser Hobby oder weil wir eine besondere Vorliebe für große Wassermengen hatten. Jede Taufe weist auf Jesus hin. Er hat die Taufe befohlen. Und Jesus soll die Getauften von nun an umkleiden. So verbunden sollen sie sein und mit Jesus leben. Das heißt, ein Christ beugt sich unter Jesus und sagt, Jesus, du bist der Herr und du sollst nun von nun an mein Herr sein, mein persönlicher Herr. Und das ist gut so. Und dann können wir wie der Kämmerer unserer Straße fröhlich ziehen. Wer weiteres noch zur Taufe wissen will, ist herzlich eingeladen, am Mittwoch um 19.30 Uhr hier im Jugendcafé dabei zu sein. Man kann auch spontan dazukommen. Wenn wir dann unsere Straße fröhlich ziehen, dann können wir eine Spur hinterlassen, sodass andere Menschen Jesus in uns entdecken. Und wir wollen als Christen unsere Straße fröhlich ziehen und dieser Welt zeigen, dass es noch Hoffnung gibt. Zieht eurer Straße fröhlich, weil Gott euch froh gemacht hat. Fröhlich zu sein heißt nicht immer auf Wolke 7 zu schweben und die Realität irgendwie aus den Augen zu verlieren. Fröhlich zu sein heißt auch nicht, jetzt habe ich die Abkürzung gefunden für all meine Sorgen. Fröhlich zu sein heißt aber, ich kenne den, der mich durch und durch kennt und den, der Gutes für mich im Sinn hat. In Vers 40 heißt es dann in der Einheitsübersetzung, nachdem sie ja nun beide eingetaucht waren in der Taufe, hat die Einheitsübersetzung gesagt, Philippus tauchte danach in Aschdod auf. Also der Beam-Prozess war sozusagen nach der Taufe sofort, zack, an einen anderen Ort gesetzt, wo er eine neue Aufgabe bekommen hatte. Und wer schon seine Straße fröhlich zieht, wo immer der hinkommt, der wird etwas zu erzählen haben. Nicht so sehr von sich, sondern von dem, der sein Leben wirklich reich macht. Diese Fürstin Eleonore von Reis dichtete auch diese Strophen. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah, in des Gotteslammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Wir wollen unseren Lebensweg in den Spuren Jesu gehen, ihm nach. Denn die Aussage ist wahr, die wir auch letzten Sonntag hier gehört haben von Christoph in der Leitung. Die Paulus an die Gemeinde in Korinth schrieb, in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, der schon fertig ist. Welcher ist Jesus Christus? Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich bin überwältigt von dem, wenn ich in deinem Wort lese, wie du alles vorbereitet hast. Und dann denke ich, boah, wir brauchen doch immer noch wieder den Heiligen Geist, der uns auf irgendetwas hinstößt, hinstupst, weil wir es mit unseren eigenen Augen nicht sehen. Und da danke ich dir für diese Nachhilfe, für dein Bemühen, für dein Um- und Sein um jeden Einzelnen, uns auf den Weg führen und auch für dein uns froh machen. Herr, wir haben diese Taufe im Harz erlebt und sind froh über das, was wir dort ja sehen konnten, an Susanne, an Stefan. Wir danken dir dafür, dass du es bist, der hineinwirkt in das Leben, und wir sind gespannt auf die Taufe am ersten Advent und ja, wer sich da taufen lassen wird, wer klar machen wird, ich will diesen Weg mit Jesus gehen und ich will nicht zurück. Danke dafür, Herr, dass du Herzen bereit machst und dass du uns durch deinen Heiligen Geist berührst und uns zeigst, was dran ist. Herr, wir wollen dich ehren, denn du bist ein guter Gott, der mit uns geht. Amen.